Heute Abend erwarte die doppelte Portion. Du bist gesegnet, aber nicht genug. Gott will dich doppelt segnen. Wenn Gott etwas tut, geschieht immer doppelt. Also Gott gibt nie einfach. Gott hat immer, wenn Menschen irgendwie von Gott gesegnet worden sind, sie haben doppelt zurückgekommen. Denk nach an der Leidenszeit von Hiob, hat das Doppelte wiederbekommen. Also wenn du unten durchgehst, Gott segnet dich immer mit dem Doppelten. Ich werde 2. Könige Kapitel 2 anschauen. Ihr könnt mit mir aufschlagen, wenn ihr wollt. Da ist diese Geschichte von dem Elisa. Dieser Elisa betet zum Herrn und der Elia sagt zu Elisa, du hast schon gewaltiges Verlangen. Also du bist schon verrückt. Du erwartest Unmenschliches, Unmögliches von mir. Du erwartest also Dinge von mir. Und dann heißt, und das Geheimnis ist, und ich werde bei diesem Geheimnis bleiben, versuch dieses Geheimnis zu lüften, wenn der Herr dich sehen lässt, wie er mich von dir wegholt, 2. Könige 9 und ab 9 ab, wenn der Herr dich sehen lässt, also 2. Könige 2. Wenn der Herr dich sehen lässt, wie er mich von dir wegholt, wird deine Bitte erfüllt werden. Also, der Segen Gottes ist an eine Bedingung geknüpft. Dieses doppelte Maß, diese doppelte Portion ist an eine Bedingung geknüpft. Wenn der Herr dich sehen lässt, wie er mich von dir wegholt, wird deine Bitte erfüllt werden. Sonst nicht. Während sie so miteinander gehen und im Gehen redeten, kam plötzlich ein Streitwagen aus Feuer mit Pferden und trennte sie voneinander. Als Elisa ihn nicht mehr sehen konnte, zerriss er sein Gewand in 2 Teile, er hob den Mantel Elias auf, der zu Boden gefallen war, und kehrte am Jordan zurück. Genau wie Elia schlug er mit dem zusammengerollten Mantel das Wasser und sagte, wo ist der Gott Elias? Da teilte sich das Wasser und die Männer der Prophetengemeinschaft von Jericho am anderen Ufer sahen zu und riefen, der Geist Elias hat sich auf Elisa niedergelassen. Vater, segne dein Wort und lass, dass dein Wort so auch auf uns kommen möchte. Und der Geist Elias und der Geist Elisas und der Geist all der Heiligen, Mächtigen, Großen und Gewaltigen auf uns kommen möge. Ich bitte dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Doppelte Portion. Ich brauche es und wir brauchen es alle miteinander. Die doppelte Portion. Das ist das geht schon, eine Seite geht so und die andere Seite geht so. Deshalb, das ist ein Trick. Man muss diesen Trick auch im Geistlichen nicht nur versuchen, immer von links nach rechts, sondern einmal so und einmal so. Und auch hier, was Gott uns heute Abend sagen will, einmal so und einmal so. Meine erste Predigt in Siebenbürgen, also in der Hermannstadt in Rumänien, das war eine ganz verrückte Predigt, wie Gott einen segnen möchte. Gott will uns immer doppelt segnen. Ich komme nach vorne, also war in diesem Gottesdienst zuerst mal nicht erwünscht. Eine unerwünschte Person musste in der Kleiderkammer zubringen und dort mich aufhalten. Und dann, als ich dann im Park war, im Zoo war, dann hat der Heilige Geist gesagt, jetzt gehst du da, wo du heute Morgen gewesen bist, wo die dich nicht hören wollten und wo du nicht einmal singen durftest oder gar nicht sagen durftest, wo du unerwünscht warst, wo du in der Kleiderkammer verschwinden musstest. Geh dorthin und ich komme hin und dann kommt der Pastor, der gesagt hat, also ihr dürft hier gar nicht in Erscheinung treten, hat er dann gesagt, komm Bruder, die Luft ist frei, predige. Verstehst du? Aber ich war nicht vorbereitet auf Predigen, ich war in Jeans, weißt du, und die waren alle so Weste und schwarze Krawatte und alles dunkel, ist feierlich angezogen, die Brüder, und ich war gar nicht vorbereitet, ich war in Jeans und T-Shirt und so, kam aus dem Zoo. Und jetzt predige heute. Und ich wusste nicht, ich habe nicht einmal eine Bibel dabei gehabt. Ich muss euch ganz ehrlich sein, denn ich habe nicht vorgehabt, weil es war nicht erwünscht, dachte ich, aber bin schon 17 Stunden gefahren bis zu diesem Punkt, also soll es nicht umsonst sein. Komme ich hin und predige. Und dann habe ich von einer Schwester, die mit uns dabei war, habe ich gesagt, kannst du mir deine Bibel geben? Und ich habe die Bibel genommen und gehe nach vorne. Und weißt du, manchmal ist der Heilige Geist so gut, du schlagst einfach auf und dann, das ist's. Und ich stehe vorne und ich schlag schon auf, aber das ist nichts. Mach wieder zu, sag, lieber Herr, gib mir ein passendes Wort dazu. Schlag auf, wieder das Gleiche. Nein. Es war links gebacken, rechts gebacken. Also für eure Situation, dachte ich, nee. Ich stehe vorne und gackse und rede. Ich denke, während des Redens, vielleicht kommt es dann. Und wieder zugemacht und aufgemacht, links gebacken, rechts gebacken. Nichts anderes gefunden. Und dann habe ich gesagt, Geschwister, tut mir leid, ich kann nichts anderes finden heute Nachmittag, das war Nachmittagsgottesdienst, außer dass Gott mir sagt, links und rechts gebacken. Ich weiß von Backen nicht viel, ich kann nur Eier einschlagen, aber mehr kann ich auch nicht, aber von links gebacken. Ich weiß nur, wenn meine Mutter gebacken hat, hat sie das immer umgewendet, also so, es muss ganz durch sein. Und als ich sagte, ganz durch, war die Salbung da und die Herrlichkeit Gottes, das war einer der schönsten Gottesdienste. Da sind Leute geheilt worden, mächtig gesegnet worden, also wirklich ein herrlicher Gottesdienst. Weißt du, unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Und wie Gott uns manchmal segnet, also gib dir ein Wort, verstehst, kannst damit nichts anfangen, links gebacken, rechts gebacken. Also einmal so und einmal so. Und genau das ist, was Gott hier will. Gott will uns auf eine übernatürliche Art und Weise eine doppelte Portion seines Geistes schenken. Und das ist beim Elisa, und Elia war schon mächtig. Und wir sehen, wenn wir die Zeugnisse von Elisa lesen, er hat das Doppelte gewirkt. Bevor ich auf das Doppelte komme, ich will zuerst mal ein paar Gedanken über das Doppelte, was Gott uns geben möchte, sagen. Es gibt einen Außendienst und es gibt Innendienst. Es gibt also Segnungen, die nach außen sind und Segnungen nach innen. Und das ist, was mich heute Abend bewegt. Gott will uns nicht nur äußerlich segnen, dass wir Gesundheit haben, dass wir Geld haben, dass wir Guthaben haben, dass wir eine Wohnung haben, dass wir Beruf haben und dass wir Ausbildung haben, sondern Gott will vielmehr mit allerlei himmlischen Segnungen segnen, innen drin. Und die doppelte Portion, das Doppelte der Segnung Gottes ist, sind die inneren, die geistlichen Segnungen. Was nützt es, wenn ich gesund bin und mit meiner Gesundheit in die Hölle gehe? Was nützt es mir, wenn ich frei bin, äußerlich alles habe und innerlich gehe ich ins Verderben? Deshalb sagt Jesus, es ist besser, man haut die Hand ab und geht mit einer Armig ins Reich Gottes als mit beiden Armen in die Hölle. So, dieses Innere und Äußere. Das Produkt muss stimmen, die Qualität muss stimmen. Und das Gesegnete ist, und ich möchte auch da ansetzen, die zweite Meile, was wir zusätzlich tun. Zusätzlich. Die zweite Meile ist gesegnet. Ihr wisst ja, ich will da auch nicht sehr viel sagen. Die erste Meile müssen wir so oder so gehen. Aber das Zusätzliche. Die erste Portion, die müssen wir für uns essen. Aber die andere Portion ist Luxus. Ist Überfluss. Und erst Überfluss ist Segen. Das erste, das andere, das Zusätzliche. Das, was also nicht mehr nötig ist, aber doch noch. Der zweite Segen. Die zweite Salbung. Gott will uns segnen mit seiner Herrlichkeit, und zwar überfließend. Und dann sagt hier dieser Elia, was bin ich? Ich kann dir doch das nicht geben. Du kannst es nicht kriegen von mir, diese doppelte Portion von dem, was du dir so erträumst und wünschst. Aber du kriegst, wenn du mich siehst, wie Gott mich in den Himmel nimmt. Sonst nicht. Also es ist eine Bedingung geknüpft. An die Segnungen, egal was, da ist immer eine Bedingung geknüpft. Wir möchten immer ganz schnell, wir sind so amerikanisiert, auf den Knopf drücken, so Sandwich, so McDonalds-Verfahren, ganz schnell. Heiland, was ist so, Drive-In, da fährst rein, da bestellst vorne, dann am zweiten Schalter bezahlst und am dritten Schalter kommt dann dein Hähnchen oder dein Burger King oder was es auch immer, kommt schon geliefert durch. So denken wir auch, so läuft es automatisch. Aber Freunde, so geht's nicht auf den Knopfdruck. Gottes Sachen brauchen Zeit. Gottes Sachen brauchen Zeit. Geht nicht per Knopfdruck. Ihr werdet Kraft empfangen, sagt der Herr. Und wie lange haben die gewartet, bis sie die Kraft empfangen haben? 10 Tage. 10 ist eine symbolische Zahl. 10 Tage. Und ihr werdet Kraft empfangen. Heutzutage, ein einzelner Mensch ist ein sehr schwacher Mensch. Und hier dieser Elia sagt, ich bin ein schwacher Mensch. Was willst du von mir? Ich bin nichts Besonderes. Ich bin nur ein Prophet, ein Lehrer, mehr nicht. Gib mir die doppelte Portion deiner Kraft. Das ist das Gebet von Elisa. Wenn ich heute Menschen anschaue, also ich bin manchmal verblüfft, da sitzen die da am Schalter, am Computer und ich bediene die größten Baggers. Wenn ich da in Lausitz runterfahre und da sehe diese riesige Schaufelräder, wie die dann da die ganze Berge abtragen und da sitzt ein einzelner Mann in der Kabine und bedient die Maschine. Da sehe ich ein einzelner Mensch, was das für eine Kraft besitzt, was er für eine Kraft besitzt, dank der Technik. Heutzutage, also muss man nicht mit der Schaufel schaufeln und was bewegen. Heute kann ein einzelner Mensch mit einem Bagger ganze Berge bewegen. Ihr werdet Kraft empfangen. Wir müssen etwas anders empfangen, das Berge versetzt. Das Berge versetzt, das Welten verändert. Und heutzutage kann man sogar per Knopfdruck die ganze Welt auslöschen, wenn man möchte. Aber Gott wird uns davor bewahren. Gott wird nicht zulassen, dass seine Schöpfung zerstört wird. Wir können aus der Fülle Gottes leben, wenn wir es richtig verstanden haben, wenn wir es begriffen haben. Wenn wir sehen, Wenn du sehen wirst, wie Gott mich in den Himmel nimmt. Zuerst muss ich sagen, muss anschauen, wie ging das mit dem Elia und Elisa? Als er dort bat, gib mir diese doppelte Portion, es ging zickzack. Da ging's nach Bethel, dann sagt der Prophet, nein, hier bleibe ich nicht. Der versucht, ihn abzuhängen. Dann geht's nach Jericho, dann sagt er, nein, hier bleibe ich auch nicht. Der versucht, ihn abzuwimmeln. Du siehst also nicht, komm und folge mir nach, sondern bleib doch da. Und er sagt, nein, ich werde dich nicht lassen. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wo du bist, da will ich auch sein. Dein Gott soll mein Gott sein, dein Volk soll mein Volk sein. Diese Ruth-Gedanke. Also, nicht los. Und dann geht er durch den Jordan und der Kerl stiefelt durch den Jordan mit, dieser Elisa. Also, er blieb ihm auf der Spur, zick, zack. Da ist eine Botschaft drin. Wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, was Bethel, was Jordan und was Jericho ist. Wirst du mich sehen? Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit Gehorsam, mit Glauben, mit Treue, leisten wir Ungewöhnliches, Übernatürliches, Übermenschliches. Und wenn wir uns mit Gott verbinden, die zweite Portion ist die Portion Gottes, ist die Zugabe, ist das Besondere, was direkt vom Herrn kommt. Das ist also, wo der Herr gesättigt ist, wo der Herr bedient ist, wo der Herr zufrieden ist und sagt, und jetzt bist du dran. Das ist die zweite Portion. Aber dann schreibt in Vers 13, 1. Johannes 2, Vers 13 und 14, ihr Jünglinge, nicht Gott hat den Bösen überwunden, sondern ihr habt den Bösen überwunden. Ihr, du, ich, wir. Wir haben den Bösen überwunden, nicht Jesus. Weil wir schieben alles auf Jesus. Der Herr macht es. Weißt du, das klingt sehr fromm, sehr heilig. Der Herr macht es schon. Ihr, wer da überwindet? Offenbarung 2 und 3. Wer überwindet? So, ihr sollt Kraft empfangen. Und wir haben ein gewisses Maß an Glauben und wir sollen das Böse, den Bösen in uns, den Wüterich, den Ärgerich, oder was, wie der Kerl auch immer heißen mag, der in uns wohnt, der sich verkriecht, den überwinden. Wenn du einen Teufel gedemütigt hast, hast du alle Teufel gleichzeitig gedemütigt. Und die gehen dann immer mehr und mehr in die Knie, bis sie alle Knie gebeugt haben und alle Zungen bekennen, dass Jesus der Herr ist, und zwar in dir. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 13. Ihr seid von Gott. Ihr seid von Gott und habt jene überwunden, diesen antichristlichen Geist, die Selbstsucht, den Ego. Oder 1. Johannes 5, Vers 4, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und es meint nicht, dass du triumphierst, sondern die Welt überwinden. Wir sind alle für den Tod prädestiniert. Wenn du tot bist, hat die Welt dir nichts mehr zu melden. Weißt du, und dass die Welt weniger und immer weniger uns was zu melden hat. Uns nicht mehr dirigieren, uns nicht mehr kontrollieren, uns nicht mehr bestimmen kann. Wenn du sehen wirst, und da sehen wir Bethel, Jericho, Jordan. Also, wenn du einmal tot bist, hat die Welt nichts mehr zu melden, kann von dir nichts mehr verlangen, kann bei dir nichts mehr holen. Die kann schimpfen, reagierst nicht mehr drauf. Kann dich loben, ist auch vollkommen egal. Das ist vollkommen egal. Wer da überwindet? Du und ich, wir müssen Überwinder werden. Du musst den Faulpelz in dir überwinden. Kennst du den Kerl? Die Gleichgültigkeit in dir überwinden. Also komme ich heute nicht, komme ich morgen. Du musst deine Zweifel, die Zweifel sind nicht irgendwo in der Luft, die Zweifel sind in meinem Kopf, in meinem Herzen. Du musst deine Rebellion überwinden. Ach, denen werde ich schon zeigen. In dir sitzt der Belzebub. Den Hass in dir überwinden. Den zeige ich. Die Bitterkeit. Die Ängste, die Sorgen, die sind alle in dir. Gib mir die doppelte Portion. Weißt du, nicht der ist als stark und mächtig, der alles kontrolliert und alles beherrscht, sondern der sich selbst in den Griff hat. Und wir sollen als Erlöste alles kontrollieren. Und das ist der Auftrag Gottes am ersten Tag der Weltgeschichte gewesen. Und du herrsche darüber. Und mach die Erde untertan. Das ist Gottes Plan. Und das können wir erst durch den Heiligen Geist. Wenn wir den Heiligen Geist, diese doppelte Portion empfangen haben, können wir die Welt beherrschen. Du bist zum Überwinder wiedergeboren. Nicht nur geboren, sondern wiedergeboren. Eigentlich kannst du nur die Welt überwinden, wenn du wiedergeboren bist. Der normale sterbliche Mensch kann die Welt nicht überwinden. Er kann nicht mal sich selbst in den Griff kriegen. Der kann motiviert werden, ein bisschen das zu tun und sich verbessern. Aber eine Persönlichkeit zu werden, ein Heiliger zu werden, kannst du nur durch den Heiligen Geist und durch die Wiedergeburt. Gott hat uns den Auftrag gegeben, macht euch die Welt, die Erde untertan. Weißt du, das heißt, macht euch das Leben untertan. Paulus sagt, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Wir sollen das ganze komplette Leben mit allen Schattierungen uns untertan machen, die Umstände untertan machen, die Probleme untertan machen, den Teufel besiegen, den Teufel in uns besiegen. Dazu brauchst du keine Hilfe von draußen. Der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Der Herr Jesus Christus und der Heilige Geist, du hast eine doppelte Portion. Weißt du, du hast nicht nur Jesus in dir, du hast auch den Heiligen Geist in dir, wenn du wiedergeboren bist. Wenn du Jesus Herr nennen kannst, und ohne den Heiligen Geist kann niemand Jesus Herr nennen, das ist Doppelte. Es reicht nicht aus, nur Jesus zu kennen, den Erlöser, der die Sünden vergibt, der deine Gebrechen heilt. Du musst auch voll Heiligen Geistes werden. Deshalb fragt Paulus, als er nach Ephesus kommt, Brüder, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Die haben von Jesus geredet. Und wo sind sie gelandet die ganze Zeit? Bei den Zauberbüchern waren sie da. Und die mussten einen ganzen Berg von Zauberbüchern für x 30 Millionen Dollar, hat jemand ausgerechnet, war das wert, was die da verpulvert haben an Büchern. Verzeiht mir. Aber diesen inneren Schweinehund zu überwinden, der in alles wühlt, sich überall reinmischt und so weiter, sich nicht überall die Nase reinsteckt, sich nicht für alles interessieren, weil wenn Gott es nicht will, ist okay, wenn er will, wird er mir es offenbaren, aber sich nicht irgendwie überall da reinmischen. Selbstkontrolle ist diese doppelte Portion. Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ohne Selbstkontrolle läuft es nicht. Jeder Wiedergeborene sollte ein Überwinder sein, vom Heiligen Geist dazu zubereitet, zugerüstet. Du musst mit dir selber fertig werden. Paulus sagt einmal, wie wollt ihr, Korinther, die Welt regieren und ihr könnt nicht eure eigenen Probleme lösen? Kannst nicht einmal deine seelischen, deine psychischen, deine gefühlsmäßigen Probleme lösen und da willst du Autorität haben über Satan? Vergiss den Schmarrn. Kannst nicht. Du musst erst mal mit dir selber klarkommen. Zuerst musst du den Teufel unter deine eigenen Füße kriegen, bevor du auf andere Teufel trittst und andere Schlangen uns vertreibst und so weiter. Zuerst musst du für dich selber sprechen können, bevor du für andere sprichst. Zuerst mal selbst den Willen Gottes verwirklichen bei dir selber. Bevor du sagst, dein Wille geschehe auf Erden, zuerst muss er bei mir geschehen, bevor er auf Erden geschieht, in Deutschland geschieht, in Berlin geschieht. Jeder Wiedergeborene muss zuerst mal die dunklen Stellen in seinem Leben aufarbeiten und aufdecken. Aufarbeiten heißt zuerst mal aufdecken und den ganzen Mist entmisten und entsorgen. Das musst du selber machen, das muss raus. Damit will ich auch nichts zu tun haben, davon trenne ich mich auch, davon löse ich mich auch jetzt und das ist auch nicht mehr wichtig. Es ist leichter, Fehler bei anderen zu finden. Und wie sagt Jesus, du findest leichter den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht. Es ist leichter. Räume deinen Balken zuerst mal auf. Also das ist das erste Maß, wenn du mich siehst. Wenn du mich siehst. Also du willst die doppelte Portion haben und wir wollen alle. Als ich nach Berlin meine erste Predigt in der HDK, Hochschule der Künste, hielt, mache ich einen Altarruf. Waren so vielleicht an die 300 Leute im Gottesdienst. Mache einen Altarruf. Ich habe noch ein paar Fotos da, zumindest aus der Och, wie hieß diese böse Zeitung? Taz. Die Taz hat viele Bilder gemacht. Also ich habe die Bilder von der Taz. Und da mache ich Altarruf und dann bete ich mit Leuten. Und da kommt einer, der erste oder der zweite, wo ich bete und die Hände auflege. Bruder, bevor du mit mir betest, ich muss dir was sagen. Ich sage, wie bitte? Ich habe 14 Teufel. Also um Himmels Willen. Maria Magdalena hat 7 Teufel gehabt. Das war das höchste der Gefühle. Bei Jesus kam keiner, der mit mehr Teufel war als Maria Magdalena. 7 Teufel, 7 Dämonen herausgetrieben. Gut, dann bete ich zum nächsten Mal. Und er sagt auch, der hat auch eine ganze Menge Teufel. Denke ich, Mensch, wo bist du? Was ist in Berlin los überhaupt? Wo stecke ich da mit 14 Dämonen? Er hat gesagt, bleib hier vorne. Ich komme nachher, wenn ich die Reihe fertig bin, komme ich nachher zu dir. Und dann habe ich gefragt, ja, was sind diese Dämonen? Wie heißen sie? Naschen, Lügen. Und so weiter. Und weißt du, was in der Bibel steht über diese ganzen Untugenden? So leget ab. Da ist überhaupt von wegen Austreiben, da steht nichts in der Bibel. Lege ab, Afterreden, lege ab, Ärger, lege ab, Groll. Und da komme ich schon auf 70 Teufel, wenn es sein muss, die du ablegen musst. Du musst dort den alten Menschen ausziehen. Bitterkeit ablegen, Afterreden ablegen, die lange Zunge ein bisschen beschneiden lassen. Und du wirst merken, du wirst erstaunt sein, was dann passiert. Über andere richten, sie sind Richtgeist oder was es auch ist. Epheser Kapitel 4, lege ab die Lüge oder andere Übersetzung, hört auf zu lügen, betrügt nicht einander, seid ehrlich. Weißt du, dieses auf den Knopf drücken, dieses Ausknopf, diesen roten Knopf, den musst du einfach mit voller Wucht draufstoßen und sagen, aus. Bethel, Jordan, Jericho. Weißt du, da musst du 7-mal um die Stadt gehen. Jericho ist eine Erfahrungssituation gewesen. Du willst die doppelte Portion haben, die kriegst du erst, wenn du siehst, wie ich in den Himmel genommen werde. Jericho. Und dort an Jericho ist er vorbeigegangen und so weiter. Ist nicht geblieben. Weißt du, nicht, dass wir jetzt ständig immer Befreiungsdienst, morgens, mittags, abends Befreiungsdienst. Nein, leget ab. Und ich lege einmal ab und lege zweimal ab, lege dreimal die Sache ab und weißt du, manchmal klebt's wieder, kommt's wieder raus, kasse wieder den Pickel weg. Und dann, wenn es nicht anders geht, dann gehe ich zum Arzt und sage, Herr Doktor, schneiden Sie das Ding raus. Das hat hier nichts zu suchen. Ist am falschen Platz, dieser Pickel. Religiöse Menschen brauchen immer wieder jemand anders. Und jetzt passt auf, die brauchen immer jemand anders, der den Knopf ausschaltet, weil sie selber zu doof dazu sind. Oder haben Angst, sie können was falsch machen. Die brauchen immer Hilfe mit. Weißt du, wir sollten aufhören mit schmutzigen Reden, vulgären Reden. Oder, weißt du, das ist unsere Sache. Sprache kultivieren. Das heißt also, setz dich hin und fang an, anständig Deutsch zu lernen. Und zwar zivilisiert zu sprechen. Weißt du, ich bin so entsetzt, was heutzutage sogar gebildete Leute angeblich in Gänsefüßen gebildet. Weißt du, wenn die dann im Fernsehen reden, die reden nicht, ich denke, ich bin im Schweinestall. Sie fluchen so. Weißt du, was kann die Sau, dass sie Sau heißt? Menschen haben den Namen Sau gegeben. Das Schweinchen würde es ganz was anderes sich nennen. Es würde vielleicht nennen weiße Maus. Aber die Menschen nennen so und dann bilden sie sich was ein, dass es so ist. Du sollst also dich erlösen lassen von diesen ganzen Untugenden, ablegen, ausziehen, einfach rausschlüpfen. Das Gefängnis musst du selbst verlassen. Gott hat den Starken überwunden, der Starke ist geschlagen, der Schlange ist der Kopf zertreten, raus musst du selber gehen. Die Israeliten mussten selbst aus Ägypten rausgehen. Gott hat den Befehl gegeben, raus aus Ägypten. Gott hat Zeichen und Wunder gewirkt, 10 Wunder, Gnadenwunder an Pharao für Israel erzeigt, Segenswunder. Aber raus mussten sie selber. Sie mussten alles packen, sie mussten aufbrechen, das war ihre Arbeit. Gott tut seinen Teil und unser Teil ist das zweite. Wer sich selbst nicht beherrschen kann, kann die Ziele seines Lebens, was Gott für sein Leben gesteckt hat, nie und nimmer erreichen. Wie wollt ihr die Welt richten, wenn ihr euch selbst eure eigenen Probleme nicht lösen könnt? Wie willst du die Welt aufräumen eines Tages? Und wir müssen eines Tages die Welt aufräumen. Was glaubst du? Nicht nur, dass wir jetzt da einen Sechsladen aufräumen und dort einen Sechsladen aufräumen. Wir werden dafür noch viel mehr aufzuräumen haben. Aber lasst uns mal mit diesen ganzen Schmutzfilmen, 6 Bilder, 6 Illustrierten und so weiter. Da müssen wir zuerst mal, bevor wir anfangen, dort auf der Straße irgendwo einen Laden zu schließen von Beate Use oder sonst irgendjemand, müssen wir zuerst mal den Laden bei uns schließen. Den Laden in uns schließen. Den ganzen 6 Laden. Und zwar, da gehören die ganzen Bilder, die wir je gesehen haben, diese Bilder existieren. Und die musst du entmisten. Herr, nimm diese blöden Gedanken. Lösch diese Gedanken. Mit deinem heiligen Blut, Herr Jesus, dass sie nicht mehr dran denken. Und sobald es kommt, Herr, raus mit diesem dummen Zeug. Oder wenn du dann in eine Firma kommst, bei mir war es, als ich dann in eine Firma kam, im Metallbetrieb, ich weiß nicht, wie es bei anderen Betrieben ist, aber im Metallbetrieb, wo ich war, da hingen die schönen Posters von Playboy und sonst wo man sie sonst kriegen konnte. Und sogar so schwarz gehandelt, und die hingen. Und dann kam ich, habe gesagt, ich bin Christ. Du, die Leute haben Probleme gehabt. Und dann haben sie gesagt, ja, müssen wir die Bilder wegtun. Das wäre besser, wenn es wegtun. Und die haben dann nachher so Naturbilder aufgehängt. Hasen haben sie aufgehängt. Hasen aufgehängt. Ah, die Leute sollen ein schlechtes Gefühl bekommen. Weißt du, wir können die Welt räumt erst auf, wenn bei uns aufgeräumt wurde. Brauchst die Welt nicht verändern. Veränder du dich zuerst einmal und dann wird die Welt verändert. Bete nicht, dass die Welt sich verändert. Veränder du dich und dann wird sich die Welt automatisch verändert werden. Ja, das war vor 200 Jahren. also im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, da kam ein junger Soldat, wurde einberufen, war Christ. Und was macht er? Der wurde einquartiert mit mehreren Soldaten in ein Zimmer. Und er war gewohnt, abends, wenn er betet zu Hause, kniet sich hin und betet. Und das ganze Zimmer war voll mit solchen Porno- oder gezeichneten Bildern. Du, als er dort auf die Knie war, er hat sich einfach seinen Glauben bekannt. 2-3 Mal hat er das gemacht, ohne dass er was gesagt hat. Die Bilder sind von selber weggekommen. Und dann hat jemand sogar noch ein Kreuz aufgehängt, aus Liebe zu dem. Die haben alle schlechtes Gewissen bekommen. Weißt du, sind wir Salz und Licht in dieser Welt? Wenn wir strahlen, wenn das Licht in uns ist, kommt automatisch das Licht. Du musst dich nur hinknien und dein Vater unser sprechen. Mehr brauchst du nicht. Und selbst wenn du nicht beten würdest, 10 bis 10, ich sag dir, dass schon allein diese Handlung, diese Körperhaltung des Gebets, ist ein größeres Zeichen. Unser Körper spricht mehr als 1000 Worte. Deine Körperhaltung. Wenn du nur deine Hände am Tisch faltest und nicht viel sagst, musst nicht viel sagen. Wo steht's, dass wir große Sprüche klopfen wollen? Macht nicht viel Worte. Und wo so viele Worte sind, geht's ohne Sünde nicht ab. So. Wie willst du anderen helfen, wenn du selbst noch Hilfe brauchst? Wie willst du andere ermutigen, wenn du selbst entmutigt bist? Wie willst du andere befreien von Depressionen, wenn du selbst voller Zweifel und Depression bist, voller Ängste? Kommst du erst mal selber auf die Beine. Wie willst du anderen helfen, vorwärts zu gehen, wenn du selbst kriechst, mutlos bist, verzagt bist? Wie willst du andere befreien, wenn du selbst ein Gefangener bist? Es hat keinen Wert, auf die Straße zu gehen und zu sagen, Jesus macht frei und du rauchst. Kannst einpacken und geh nach Hause, lieber gehst auf die Knie und betest so lange, bis du frei bist vom Rauchen. Oder nimmst Drogen oder Alkohol oder sonst was. Ich habe nichts gegen ein Glas Wein oder sonst was. Aber solange du am Glimmstängel hängst, kannst nicht sagen, Jesus macht frei. Da kommen die Leute und sagen, und wie sieht's mit dir aus? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe ganz groß draußen an meinem Auto so ein Schild gehabt, gerade du brauchst Jesus. Ja. Und dann habe ich falsch überholt. Und dann kommt so ein Porsche-Fahrer oder so ein Schneller, der ein bisschen schneller war wie ich. Ich bin auch schon schnell gefahren. Und dann kommt er vorbei und dreht die Scheibe runter und sagt, Mann, Sie brauchen Jesus. Weißt du, was ich gemacht habe? Du lachst. Ich bin den nächsten Parkplatz angefahren, habe das Schild rausgetan. Ich habe gesagt, Heiland, ich schäme mich. Heiland, ich schäme mich. Ich lebe nicht das, was ich sage. Und mein Leben ist nicht im Einklang mit dem, verstehst du? Und das ist diese doppelte Portion. Wenn du mich sehen wirst, du willst den Sieg haben, ich auch. Aber es muss was passieren. Wie willst du jemanden beraten, wenn du selber ratlos bist? Kopflos, geistlos. Wie willst du jemanden zur Mündigkeit führen, wenn du selbst unmündig bist? Was soll man tun? Wo soll man hingehen? Wie geht's jetzt weiter? Was will der Herr von mir? Wenn du nicht weißt, was der Herr von dir will, wie wollen die anderen durch dich erfahren, was Gott will? Wenn du keine Übersicht hast, wenn du innen drin zerrissen bist, wie will dir jemand vertrauen? Ich bin gern mal gewandert, bin auch vom Weg abgekommen. Und dann fragt mich jemand, wo geht's lang? Ich glaube, es dort hinten. Aber ich habe gesehen, die Leute haben jemand anders nachher gefragt, die haben doch nicht ganz getraut. Weißt du, und du wunderst dich, wenn die Leute dann noch jemand anders fragen, du tust so, als wenn du wüsstest, frag die anderen. Nein, wir sollten den Weg kennen, selber den Weg gegangen sein, selber das alles durchgemacht haben. Dann können wir es anderen erklären, wie es lang geht. Ich habe mich so erschreckt. Kennst du Jesus? Verteil da so ein Zettelchen. Und dann, kennst du Jesus? Das ist mir Hören und Sehen vergangen, ob ich ihn kenne. Glaubt er. Es fängt alles mit der Selbstdisziplin an. Selbstbeherrschung. Galater Kapitel 5, 22, 23. Und da spricht alles, alle diese Tugenden, was dort aufgezählt werden, alle diese Tugenden, die haben alle mit Selbstbeherrschung zu tun. Liebe, was ist es? Selbstbeherrschung. 1. Korinther 13, wenn du das nachher nimmst als Vergleich. Liebe, die lieben, die nicht sympathisch sind. Sich überwinden und sagen, ich trag die Schwachen. So, Freude ist Selbstbeherrschung. Ich will mich freuen, auch wenn alles düster und dunkel und trübe aussieht. Selbstbeherrschung. Sich zwingen. Ich will im Geist singen, wie ich da Mittwoch gesagt habe, und ich will im Sinn singen. Ich will und ich tue es. Ich sag Halleluja, weil ich das fühle. Ich möchte Halleluja sagen, auch wenn es geht zum Teufel heißt. Aber trotzdem, ich sag Halleluja und preis Gott. Freundlichkeit. Freundlichkeit ist Selbstbeherrschung. Hat so viel mit Selbstbeherrschung zu tun. sich zwingen. Immer nett und keep smiling sein. Und immer Zähne zeigen. Das ist Selbstbeherrschung. Weißt du, und wenn du jetzt kritisierst wirst, wenn du in die Pfanne gehauen wirst, immer noch. Friede ist Selbstbeherrschung, kein Krieg haben. Geduld ist Selbstbeherrschung. Glaube ist Selbstbeherrschung. Weißt du, es ist eine ehrenwerte Sache, in allem Gott die Ehre zu geben. Es ist eine ehrenwerte Sache, aber Geschwister, lasst uns nicht lügen, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Steht im Wort Gottes. Das macht schon der Herr oder der Herr hilft mir. Es ist eine ehrenwerte Sache, dem Herrn zuzuschreiben, ja, der Herr macht es schon und mit Gottes Hilfe oder so. Nein, du bist es, der freundlich ist, der liebt, der trägt, der geduldig ist und so weiter. Es kommt alles von innen heraus. Gott sagt, herrsche über die Sünde, die vor der Tür liegt. Herrsche, steht drüber. Das ist die doppelte Portion, weißt du? Nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Beides bist du. Du bist Herr und bist auf der Teufel auf der anderen Seite. Beides. Das Gute und das Böse, alles ist in dir. Und deshalb, du musst jetzt ganz genau wissen, was ist vom Herrn, was ist der Wille Gottes, was ist heilig, was ist gerecht, was ist Licht und was ist Finsternis. Und dann sortieren. Du musst es entscheiden. Paulus sagt, offenbar sind die Werke des Fleisches. Die sind sichtbar. Neulich, weißt du, es gibt so viele dumme Christen. Also das tut mir leid, Gott vergebe es. Da ist ein frommer Golfprofi, der hat ein Interview gegeben und er sagt, der Herr hat mir geholfen, dass ich ich weiß die ganze Spielregel nicht, also auf jeden Fall, er sagte, das war der Herr, der das alles getan hat, dass er jetzt also Profi geworden ist. Das war nicht der Herr. Weißt du, wenn es der Herr gewesen wäre, dann hätte er mit einem Schlag alle Löcher raus, nächstes und so weiter, hätte er mit einem Schlag gemacht. Das wäre der Herr gewesen, das wäre ein Wunder. Das hat der Mensch gemacht. Das war der Herr. Weißt du, wir sagen, das war der Herr gemacht. Das war nicht der Herr. Das war ich mit meiner Fähigkeit, meiner Unfähigkeit. Das war ich. Wenn ich übe, kriege ich Goldmedaille. Wenn ich nicht übe, falle ich durch. Dann genügt. Weißt du, für den Herrn genügt ein Golfschläger. Dann, weißt du, das ist Zauberei dann. Der Herr hat's gemacht. Dann springt der Golfschläger, zack, und dann zum nächsten Loch, wieder zack. Dann braucht er mich nicht. Aber der Golfschläger braucht den Spieler, den Profi. Weißt du, das ist so lästerlich, was manche Menschen machen. Das hat der Herr gemacht. Es ist nicht realistisch, es grenzt an Zauberei. Der Teufel will, dass wir alle Verantwortung von uns wegnehmen. Der Herr war's. Aber Gott sagt, tue du das. Handel, bis dass ich wiederkomme. Und so weiter. Der Teufel will uns auf laufend entmündigen. Gebt ihr ihnen zu essen. Oder lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Oder, wenn ich dann weiterlese, ich bin entsetzt, wenn ich weiter, heilt Kranke, treibt Teufel aus. Und so weiter. Auf Kranke werdet ihr die Hände legen, sie werden in neuen Sprachen reden und so weiter. Oder gesund werden und Dämonen werden ausfahren. Auf Schlangen und Skorpione werdet ihr treten. Also ihr werdet etwas tun. Der Glaube wird sich produzieren. Und Gott war mit ihnen. Das ist die andere Sache, wenn Gott mit uns ist. Wirst du sehen, Elisa. Wo geschieht Erkenntnis? In mir. Das Wissen wächst in mir. Die Gabe der Unterscheidung der Geister wächst in mir. Reife und Unreife geschieht in mir. Das Reich Gottes, sagt die Heilige Schrift, ist inwendig in euch. Das ist so ein großer Vers, so eine große Aussage. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Der Heilige Geist ist ausgegossen in eure Herzen. Oder die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Wenn du mich sehen wirst, wird das alles passieren. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Wir heben nur die Hände, das reicht. Vater, wir preisen dich und wir beten dich an und wir loben dich, dass du alles, was wir nötig haben, alles uns bereits gegeben hast. Der Heilige Geist ist in uns. Jesus ist in uns. Vater ist in uns. Glaube ist in uns. Liebe ist in uns. Friede ist in uns. Freude ist in uns. Herr, und jetzt möchten wir freisetzen die Gnade und die Kraft und die Herrlichkeit, die du deinem Volk gegeben hast. Ich lobe dich und ich preise dich. Halleluja. Lass uns Halleluja sagen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Preis Gott. Wir nehmen Platz. Preis Gott. Das Reich Gottes ist inwendig in uns, in jedem von uns. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in uns. Und das ist diese doppelte Portion, an der ich jetzt rummache oder ein bisschen weitergehen möchte. Diese doppelte Portion, die Gott dem Elisa versprochen hat. Das, was Gott in uns wirkt. Wir sollen aufhören, den Teufel für alles verantwortlich machen. Du machst die Fehler, nicht der Teufel. Du fährst bei Rot über die Ampel, nicht der Teufel. Du schläfst und nicht der Teufel. Also, Du stolperst und wir müssen aufhören mit diesem religiösen, frommen Quatsch. Immer der Teufel. Es gibt den Teufel, aber der hat eine ganz andere Funktion. Und wir müssen erkennen, was die Funktion Gottes ist, was die Funktion des Heiligen Geistes ist, was die Funktion des Vaters ist, was die Funktion der Engel ist und unsere Funktion. Das müssen wir ganz klar unterscheiden, sonst kommen wir in Teufelsküche. Du bist selbstsüchtig, nicht der Teufel. Du hast faule Ausreden und Entschuldigungen, nicht der Teufel. Du willst oder du willst nicht. Du richtest dich nach den äußeren Umständen. Der Teufel kann uns Gedanken einpflanzen. Das kann er, das macht er ganz raffiniert. Hast du gesehen? Die grüßen dich nicht, die machen so großen Bogen um dich herum. Die haben so einen bösen Blick. Und was ist sonst noch was? Weißt du, hast du nicht gesehen? Wir haben uns unter Kontrolle oder nicht. Will ich oder will ich nicht? Du bist wütend, nicht der Teufel. Du ärgerst dich. Du bist untreu. Du brichst dein Versprechen. Du glaubst jeden Hokuspokus, Magie, Zauberei. Das bist du. Du liest diese Schindliteratur. Und sie verbrannten diese Bücher, Zauberbücher in Ephesus, Apostelgeschichte 19. Du bist faul. Nicht der Teufel. Der Teufel macht dich schon fleißig und hetzt dich und so weiter. Wir wollen also wirklich uns konzentrieren auf das Wesentliche. 1. Korinther Kapitel 9. Und da bleiben wir ein paar Sekunden nur. Jeder, der an einem Wettlauf teilnehmen will, nimmt harte Einschränkungen auf sich. Jeder. Wir laufen in Schranken. 1. Korinther Kapitel 9, 24, 25. Wir laufen in Schranken, wir schränken uns ein. Jeder, der an einem Wettlauf teilnehmen will, nimmt harte Einschränkungen auf sich. Und das ist zick. Zack, das sieht so bei diesem Elisa so aus. Und ich habe zuerst, als ich das gelesen habe heute Mittag, habe ich gedacht, Mensch, guck mal, so nirgendwo richtig geblieben. Aber wir laufen in Schranken. Wer herrschen will, muss wissen, über was er herrschen soll. Über was er herrschen soll. Worauf er verzichten soll. Wo er sich einschränken soll. Wo er aufpassen sollte. Was ihm gefährlich werden könnte. Was sind deine Schwachstellen, weißt du das? Und darüber sollst du herrschen. Nicht über deine Stärken, sondern über deine Schwächen. Was ist dir gefährlich? Was kann dir zum Problem werden? Was kann dir zu einem Fallstrick werden? Früher sagte man, man braucht Sündenerkenntnis, um siegreich zu sein. Und ich denke, das brauchst du. Du musst erst mal wissen, was ist die Sünde, was mich von Gott wegbringt. Apostelgeschichte 24, Vers 24 und 25, da ist Paulus beim Felix. Nach einigen Tagen aber kam Felix herbei mit Drusilla, seiner Frau, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen, und sie hörten über den Glauben an Jesus Christus. Als er aber über Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung und das kommende Gericht hörte, wurde Felix mit Furcht erfüllt und antwortete, für jetzt geh hin, Paulus. Wenn ich aber gelegene Zeit haben werde, werde ich dich rufen lassen. Weißt du, sobald es ans Eingemachte geht, sobald es ans Problem geht, und wirklich Felix der Glückliche, was passiert? Geh. Da bekommt Angst, wenn es um Selbstbeherrschung geht. Weißt du, wenn jemand kommt und sagt, lasst mich den mit Öl salben, die Hände auflegen, den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes anrufen, sind alle da, stehen sie alle Schlange. Aber wenn ich sage, Selbstbeherrschung, du musst was tun. Du musst überwinden. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht ums kommende Gericht. So kannst du nicht von Gott bestehen. Du kannst 100-mal gesalbt sein. Du kannst im Öl schwimmen. Wird es ja nichts nützen. Glaub ich das. Ich kann sie nur schwimmen. Zu Korinther nochmals. 1. Korinther Kapitel 9, 24. Wisset ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie es in uns gewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in der Luft ficht, sondern ich zerschlage, und jetzt kommt das sehr harte Stück, ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn. Ich zerschlage meinen Körper und knechte ihn. Du musst deinen Körper zum Knecht machen. Dein Körper muss dir gehorchen und nicht du deinen Körper. Dein Geist muss dir gehorchen und nicht, dass du deinem Geist gehorchst. Deine Gefühle müssen dir gehorchen und nicht, dass du deinen Gefühlen gehorchst und dir der Gaul durchgeht. Oder deine Gedanken müssen dir gehorchen und nicht du den Gedanken, egal welche Gedanken es sind. Du musst lernen, alles unter dem Gehorsam Christi zu stellen. Und da heißt es, ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Unkontrolliertheit ist das Schlimmste, was ein Christ sich leisten kann. Da wird das Gute aufgefressen. Was nützt der ganze Segen, wenn du unkontrolliert irgendwo eine... Du musst nur eine Sekunde einschlafen am Auto bei 180 Stundenkilometern und bist weg. Bist schon die Böschung abgefahren. So, unkontrolliert halt. Nur eine Sekunde Geistesabwesenheit. Und das ist was Gefährliches bei uns Christen. Weißt du, das Unkraut gedeiht von selber. Fürs Unkraut musst du nicht sorgen. Das Böse gedeiht von selber. Für das Böse musst du nicht beten. Herr, segne das Böse. Das kommt von selber. Dornen, Disteln, Brennnesseln wachsen von selber. Aber das Gute, Unbesonnenheit, zerstört und hat bei so vielen Menschen die ganze Karriere zerstört. Nur eine Unbesonnenheit von 5 Sekunden. Die ganze Ausbildung, die ganzen Opfer, das ganze Erfolg, was sie erreicht haben, Unbesonnenheit von ein paar Augenblicke kann alles zerstören, alles ruinieren. Und jetzt zu der doppelten Portion. Wenn du handelst, dann handelt auch Gott. Wenn du deinen Teil, wenn ich jetzt, und ich spreche auch für mich selber, wenn ich jetzt meinen Teil tue, dann tut Gott auch seinen Teil. Wenn du aufstehst, steht Gott auch auf. Zum Spörtchen, diesem großen Prediger, kam einmal ein junger Mann und sagte, Pastor, bet für mich, ich bin so faul, ich kann morgens nicht aufstehen. Dann sagt der Spörtchen, kein Problem. So, wir machen Folgendes, du gehst nach Hause und wenn du morgen früh aufstehst, dann tust ein Bett raus, also einen Fuß raus aus dem Bett und beim anderen Fuß bittest, lieber Gott, hilf mir, dass ich auch den zweiten nachziehe. So einfach geht es. Zuerst mal einen Fuß musst du selber tun. Und dann kannst du, wenn du einen Fuß aus dem Bett gestellt hast, und dann kannst du sagen, lieber Gott, hilf mir, auch den zweiten noch rauszutun. Da kannst du Gottes Hilfe, diese doppelte Portion, in Anspruch nehmen. Wenn du vergibst, dann vergibt Gott auch, vorher nicht. Wir wundern uns, manche gehen in die Ewigkeit ohne Sündenvergebung. Die haben 100-mal ihre Sünden verkannt, aber sie haben noch nicht vergeben, wie sich's gehört. Gott abgegeben. Die richtige Proportion zwischen Angebot und Nachfrage, das ist so wichtig. Wer sich selbst nicht beherrscht, kann nicht herrschen. Und in der Bibel heißt, wenn du 5 Städte beherrschst, 5 Städte, 5 Talente, 5 Pfunde, 5 Gaben, wenn du die gut im Griff gehabt hast, dann kommt der eine zum Herrn zurück und sagt, Herr, ich habe noch 5 andere gewonnen. Und dann setzt er ihn über 10 Städte. Der hat vorher 5 Städte gehabt und jetzt 10 Städte. Immer das Doppelte. Wir sehen also dieses Prinzip der Verdoppelung immer wieder wie einen roten Faden in der Bibel. Der andere 2 Städte, kriegt 4, noch 2 weitere dazu, weil er treu war. 2 Talente dazu gewonnen. Die Portionen richten sich nach der Treue. Wenn wir treu sind. Wirst du mich sehen, Elisa? Also, wirst du auf der Spur bleiben? Wirst du bis zuletzt mich sehen, wie ich in den Himmel gehe? Kriegst du, was du dir gebeten hast. Du betest viel und du kriegst nichts, weil du nicht auf der Spur bleibst, treu. Dein Bedarf kann noch so groß sein, der Wunsch kann noch so groß sein, die Sehnsucht kann noch so groß sein, wenn du nicht treu bleibst bist und auf der Spur bleibst. Diese doppelte Portion. Zuerst eine kleine Geschichte, weil ich doch hier ein großes Thema habe. Ich habe vom Bodelschwing gelesen, im Lobetal, hier passiert. Da hat sich ein Dummer, Geistesgestörter, sich eingeschlossen ins Zimmer und er kommt nicht mehr raus. Die Leute haben rausgeholt und er hat gesagt, ich komme nicht raus. Dann hat der Hausvater gesagt, Johann, so hieß er, Johann, wenn du nicht rauskommst, kriegst 3 Tage nichts zu essen. Und so weiter. Und der Johann hat sich nicht bewegt, Dann kommt Vater Bodelschwing und er flüstert ans Schlüsselloch, Johann, wenn du rauskommst, kriegst du die doppelte Portion. Was ist passiert? Der Johann macht die Tür auf und kommt raus. Weißt du, wenn du jemanden drohst, du kriegst 3 Tage nichts zu essen, der kommt nicht raus. Aber die doppelte Portion hat den Johann rausgelockt, rausgeführt. Und Gott hat uns verheißen, wenn du treu bist, wenn du gehorchst, wenn du tust, was ich dir sage, dann werde ich die Fenster des Himmels aufschließen und so weiter und so fort. Du bekommst die doppelte Portion. Josef. Ich will nur ganz schnell jetzt ein paar Punkte einfach den Beweis antreten, dass Gott, wenn du treu bist, wenn du durchhältst, Gott dich doppelt segnet. Josef in Ägypten hat 2 Söhne gehabt. Und dann hat Jakob diese beiden Söhne als seine Söhne adoptiert und Ephraim und Manasse zu seinen Söhnen gemacht. Und zwar nachdem, und er hat einen Manasse und den anderen Ephraim genannt, und den Ephraim und Manasse, und ihnen das Erstgeburtsrecht verpasst, beide. Josef war eigentlich nicht der Erstgeborene Josef hat auch keinen Teil bekommen, keinen Segen bekommen, aber seine beiden Söhne, nachdem Josef diesen Söhnen diesen Namen gegeben hat, und der Herr hat mich vergessen lassen, was gewesen ist, vergeben, Neuanfang in Ägypten. Und dann Manasse, Gott hat mir einen neuen Anfang gegeben, Gott war treu, oder Ephraim, Gott war treu, ich bin jetzt hier wieder gesegnet worden. Nachdem er Neuanfang gemacht hat, hat Gott ihm das Doppelte, und zwar sein Erstgeburtsrecht doppelt, Ephraim und Manasse gesegnet. Und zwar so gewaltig, und du wirst deinen Fuß in Öl tauchen, und du wirst die Pforten der Nationen, der Völker besetzen, was es auch immer heißen mag, und so weiter. So einen gewaltigen Segen hat Jakob, oder Israel da in diesem Augenblick, hat für die Söhne Josefs ausgesprochen. Doppelte Portion. Geistliche Menschen, die durchhalten, kriegen die doppelte Portion. In 5. Mose Kapitel 34, 9, Josua. Josua aber, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Moses hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie der Herr dem Moses geboten hatte. Josua, als er den Segen, und Josua war treu, der hat sich bewährt im Kampf gegen Amalek. Josua war treu, der hat nicht gegen Moses rebelliert. Josua hat geglaubt mit Kaleb, die beiden, als sie zurückkamen als Kundschafter. Josua hat sich bewährt und Gott hat ihm die doppelte Portion gegeben. Er war der Führer des Volkes Gottes, und zwar so gewaltig, das hat nicht einmal Moses gehabt, dass er gesagt hat, Sonne, steh still. Das hat bisher noch kein Mensch fertiggebracht, die Sonne aufzuhalten. Doppelte Portion. Und du wirst Erfolg haben in allem, was du tust. Und heißt es, und Mose legt mir die Hände, er kam nicht zu Moses und hat angebettelt, angefleht oder gezwungen, legt mir die Hände auf. Nein, Mose hat es gesehen, der Mann ist treu und der Mann wird gesegnet. Und Gott gibt seinen Impuls dazu, dass der Mann gesegnet wird und diese doppelte Portion bekommt. Elisa und alle Heiligen in der Bibel, wo wir auch durchgehen, mussten den Preis für die doppelte Portion bezahlen. Es kostet was. Das Einfache kriegst du sowieso. Du musst gar nicht groß sorgen dafür. Aber du musst hinterher sein. Hinter Gottes Führung, Gottes Reden und so weiter. Gott zeigte dem Elia, dass er sein Nachfolger werden sollte. Aber, weißt du, er wollte ganz normal segnen. So, also, jetzt, du bist jetzt mein Nachfolger, Elisa. Aber Elisa sagt, ich will mehr als nur ein Nachfolger sein. Ich möchte das Doppelte. Und vielleicht noch ein Einschuss oder Eingabe oder Einlage. 1. Samuel 1, Vers 5 und folgende Verse, da ist die Hanna. Die Hanna bekam die doppelte Portion, denn Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher versagt hatte, Kinder. Stets begann Penina dann, Hanna mit Sticheleien zu kränken, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Jetzt muss ich es vorstellen. Hanna bekommt die doppelte Portion, aber ihr Leib ist verschlossen. Vorne steht, Hanna bekommt die doppelte Portion an der Segnung, ihr Leib ist verschlossen, keine Kinder. Und jetzt kriegt sie die Sticheleien. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du mit den Sticheleien um? Du bist von Gott gesalbt für das Doppelte. Das Doppelte steht dir zu. Das Doppelte hast du empfangen, aber jetzt kommt die Penina und die stichelt dich und sagt, ach guck mal, du bist gesegnet mit dem Doppelten und du hast nicht einmal einen Jungen und nicht einmal ein Mädchen. Obwohl viele das anders sehen mögen jetzt und so weiter. Ein verschlossener Leib, das sei etwas Schlechtes. Aber ich würde so sagen, dieser verschlossene Leib hat auch etwas für sich. Weißt du, Gott verschließt manchmal Sachen. Weißt du, weil sonst würden die Perlen vor die Säue geworfen. Gott lässt nicht zu, Gott verhindert. Und wir müssen uns nicht manchmal wundern, wenn Gott manche Sachen in unserer Mitte oder in unserer Gemeinde verhindert oder blockiert. Gott verschloss den Noah, damit die Gottlosen nicht in die Arche eindringen und die Arche stürmen und Noah rausreißen. Diese doppelte Portion, auch jetzt bei dieser Hanna. Und die lag dann im Heiligtum, die weinte dann von dem Herrn. Und dann hat der Herr zum richtigen Augenblick, im richtigen Zeitpunkt, ihr den Leib geöffnet und ihr den Samuel gegeben. Als Prophet, als die Zeit erfüllt war. Zu früh wäre nichts gewesen, zu spät wäre nichts gewesen. Und es wäre auch nie zu dem gekommen, was Samuel später geworden ist, wenn der Herr nicht vorher den Leib verschlossen hätte. Viele fühlen sich gleich schlecht, weil sie nicht gleich sofort alles bekommen, was Gott verheißen hat. Wirst du mich sehen? Wirst du mich sehen? Weißt du, wir möchten die Prophezeiungen Gottes sofort, heute, am liebsten jetzt schon nach Hause mitnehmen und auf dem Nachhauseweg schon erleben. Die persönliche Prophetie ist nicht die einzige. Gott hat, mag dir viel verheißen haben, aber das, was du bekommen hast, ist nicht das Einzige. Es muss noch mehr dazu kommen. Mehrere Zeichen waren im Leben von Elisa nötig. Oder er musste sehen, er musste nach Bethel, er musste nach Jericho, er musste zum Jordan, er musste dorthin, er musste dorthin. Das sind nur ein paar Stationen, was uns erwähnt worden werden. Oder Gideon musste das Vlies so auslegen, mal so auslegen, dann so auslegen. Persönliche Prophezeiung, einzige Prophezeiung oder eine einzige Segnung, kannst du es noch nicht als bare Münze nehmen. Stück für Stück. Denn auch die Offenbarung, auch Prophetie ist Stückwerk. Prophetie ist Stückwerk. Und wir lesen hier, und der Herr verschloss den Leib der Hanna. Der Herr war das. Das war nicht der Teufel. Der Herr verschloss. Und es ist interessant, auch die Leiber der heiligen Frauen, ob es Sarah war oder andere, Gott hat bei so vielen Leib verschlossen. Warum? Weil was Besonderes, das Richtige im richtigen Augenblick kommen sollte. Zu Gottes Zeit, zu Gottes Stunde. Zuerst war Stück für Stück hier beim Elisa, Bethel, dann Jericho, Gehorsam, Kampf, Überwinden, Jordan, Sterben, den alten Menschen den Tod geben, sich nicht mehr so wichtig nehmen. Weißt du, das sind Ewigkeiten durchaus. Wir sehen nur so ein paar Winkel. Persönliche Prophetie wird immer nur stückweise und fortschreitend entwickelt und ist immer an Bedingungen geknüpft. Wirst du mich sehen? 1. Korinther 13, alles ist Stückwerk. Fortschreitend, auch bei Elisa, bei Abraham, bei Moses, wir sehen überall das gleiche System. Und dann müssen wir sehr beachten, da habe ich jetzt von Charmin das, was sie ausgearbeitet hatte, immer den göttlichen Zeitbegriff beachten. Was bedeutet das, wenn Gott sagt, jetzt oder heute oder sehr bald oder ich will? Was bedeutet das? Und Charmin hat festgestellt, dass so, zuerst einmal, Gott hat keine Eile. Gott kommt nie zu spät, er verschließt und er kommt immer im richtigen Augenblick, wenn die Zeit reif war. Als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Wenn es sofort heißt, hat das, was Charmin ausgearbeitet hat, zwischen ein Tag und drei Jahre. Wenn es heißt, sofort. Wenn Gott spricht, wenn eine Prophetie sagt, sofort, zwischen einem Tag und drei Jahre. Ich könnte jetzt auch biblisch belegen. Oder wenn es heißt, sehr bald. Und lies mal in der Geschichte, wo es sehr bald heißt, das ist zwischen drei Jahre und zehn Jahre. Sehr bald. Also wenn Gott sagt, sehr bald werdet ihr sehen, zwischen drei und zehn Jahre. Ich fand es toll, deshalb haben wir gesucht, diese Ausarbeitung. Und jetzt und oder heute, wenn es heißt, jetzt oder heute, wenn Gottes Geist spricht und du empfängst diese göttliche Prophetie, jetzt und heute, das sind zwischen 10 Jahre und 40 Jahre. Jetzt und heute. Ja. Und du sagst, mein Gott, dann bin ich Opa. Wenn du nicht aufpasst, die größten Fehler haben die Leute im Alter gemacht. Weißt du, ich verstehe gar nicht, warum in der Bibel heißt, und Herr, gedenke nicht der Sünde der Jugend. Viel schlimmer sind die Sünden des Alters. Abraham, David, alle, die haben Blödheiten nur im Alter gemacht, nicht in der Jugend. Gedenke nicht. So, jetzt oder heute, 10 bis 40 Jahre. Das gibt Israel und dergleichen. Oder ich will, wenn Gott sagt, ich will. Es ist interessant, mir gefällt diese Ausarbeitung. Das ist dann irgendwann einmal in deinem Leben, wenn du gehorchst, ich will. Wenn du gehorsam bist, wenn die Zeit dafür reif bist, wenn dieses Kairos, dieses Timing, diese göttliche Zeit gekommen ist. Wenn Gott sagt, ich will, das heißt nicht, dass es gerade jetzt auf der Stelle passiert. Kann's. Aber normalerweise, die Reife muss dazu da sein. Die Voraussetzungen müssen geschaffen sein. Oder wenn es bald heißt oder schnell. Weißt du was? Wenn es bald oder schnell ist, sind 1000 bis 2000 Jahre. Die Wiederkunft Jesu. Siehe, ich komme bald. Siehe, ich komme bald. Und wie gehe ich jetzt mit meiner persönlichen Prophetie, wenn Gott zu mir persönlich redet? Ich denke jetzt diesen Elisa. Du sollst diese doppelte Portion empfangen, aber wie geht's? Zuerst einmal, er hat diesen Mantel, der runtergefallen ist, aufgefangen. Und ich denke, auch hier für uns ist es sehr wichtig, dass wir das, was Gott uns gibt, aufschreiben. Und ich fand es ganz toll, was wir hier gemacht haben letztes Jahr, dass wir aufgeschrieben haben und wir konnten es nachvollziehen, hat sich's erfüllt oder nicht. Manches hat sich, manches noch nicht. Und manches braucht noch 3 Jahre. So, es ist so wichtig, dass wir aufschreiben, niederschreiben, festhalten. Was hat Gott gesagt? Den Mantel mitnehmen und dann zusammenrollen und sagen, wo ist der Gott Elias? Wo sind die Verheißungen der Heiligen Schrift? Und dann du solltest deine Prophetie vergessen. Nimm die Prophetien der Bibel. Die sind millionenfach geprüft, kritisiert, auseinandergerissen, zusammengeklebt wieder. und so weiter. Und die stimmen immer. Deine, die muss nochmals durch die Gebetsmühle. Meine oder unsere. Die müssen noch durch die Gebetsmühle. Aber dann besprich mit geistlichen Leiter. Was denkst du? Gott hat zu mir geredet. Ist es so? Denn eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Und dann beachte, das habe ich auch noch von der Charmaine mit übergenommen, die erste Auslegung muss nicht unbedingt die richtige sein. Und das gilt, wir müssen prüfen. Weißt du, das Erste, das kann zum Enthusiasmus sein. Oder ich habe das nicht einmal, ich meine die Auslegung, die Prophetie schon. Aber die Auslegung, das erste Verständnis, weißt du, das ist wie bei einer Zwiebel. Da bist du noch nicht auf dem Kern, da musst du zuerst mal Schale um Schale um Schale und Schale um Schale nochmals auf den Punkt kommen. Und dann kommst du erst dahin. Das andere ist nur der Kern. Und der Kern ist manchmal sehr hart und da knackt's. Aber auf den Kern, denk Nuss öffnen. So, die erste Auslegung muss nicht unbedingt die richtige sein. Achte auf das Zeugnis des Geistes. Was sagt der Geist? Wenn du mich sehen wirst, achte nicht auf die Gefühle oder persönliche Meinung oder die Ziele. Das passt genau das, was ich wollte. Ich habe gebetet und geträumt und der Herr hat genau in meine Situation hineingesprochen. Das kann in 30 Jahren sein. Hör zu, erschreck nicht. Frage nicht gleich, was andere tun und so weiter, sondern wie leitet mich Gott oder was denken die oder ja, mal kritisch. Du behältst es. Maria bewegte all diese Worte in ihren Herzen, was gesagt worden ist. Und weißt du, wie lange es bei der Maria die Erfüllung gebraucht hat? 33 Jahre. Und ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Und dieser wird zum Anstoß oder Ärgernis zum Fall und zum Auferstehen für viele in Israel werden. 33 Jahre sind vergangen, bis das erfüllt ging. Und sie bewegte alles, was die Hirten erzählten, in einem Herzen und dachte darüber nach. Das kannst du bewegen, das ist okay. Tue. Wenn du so eine Prophetie, und das ist nochmals von der Charmaine, tue, wenn du eine Prophetie bekommst, was du immer schon bisher getan hast. Ohne Veränderung, mach genauso weiter. Gott unterbricht uns nicht, sondern Gott setzt fort. Der uns unterbricht, ist immer der Teufel. Damit möchtest du jetzt sofort abrupt abbrechen und was anderes anfangen und was Neues gehen und hineinstürzen und so weiter. Du, wie bist du weiter? Wirst du mich sehen? Elisa blieb Elia auf die Spur und hat fortschreitende Arbeit gemacht und hat nachher auch die Arbeit von Elia übernommen und hat noch das Seine oben drauf gesetzt. Jesus sagt, kommt her, ich seid jetzt Fischer, ich will euch zu Menschenfischer machen. Gott setzt nur eins drauf, das ist doppelte Portion. Also die normale Portion ist Fischer. Einfach angeln gehen. Aber die übernatürliche, was nachher zusätzlich kommt, ich will euch zu Fischern machen, ist Menschenfischer sein. Und ich habe am Mittwoch das gesagt. Deshalb muss ich das nur wiederholen. Manche waren nicht da. Und ist auch okay. Aber manche waren nicht da. Aber da ist die Sache von Petrus. Weißt du, der Herr sagt zu Petrus, wenn du dich da mal einst bekehrst, stärke deine Brüder. War der Kerl nicht bekehrt? Hat er nicht Zeichen und Wunder getan? Hat er nicht Teufel ausgetrieben? Hat nicht Jesus zugehört? Ist er nicht auf dem Wasser gegangen? Hat er nicht wirklich herrliche Erfahrungen mit Gott gemacht, dieser Petrus? Und dann sagt doch der Herr, wenn du dich der mal eins bekehrst, war der nicht bekehrt? Wo war die Bekehrungsstunde für Petrus? Soll ich euch sagen? Beim Kikeriki. Als der Hahn krähte. Dann ist er zerbrochen und dann heißt es so, der ging raus und weinte bitterlich. Und dann kam er rein als ein anderer Petrus. Und das ist diese doppelte Portion. Wirst du mich sehen? Bethel. Weißt du, Gebetsversammlungen ist was Schönes. Aber Gott will uns weiterführen als nur zur Gebetsversammlung. Jericho ist was Schönes. Aber Gott will uns weiterführen als Jericho. Jordan. Was übernatürliches, Wasser teilt sich. Noch die alten Geschichten wie beim Volk Gottes im Auszug aus Ägypten. Das ist was Schönes. Aber Gott will uns weiterführen. Dann dieser Feuerwagen und was auch ist. Nochmals ganz kurz zur Erhörung der Gebete. Glaube und Gehorsam gehen immer einher. Also wenn Gott zu einem geredet hat, Täter des Wortes sein. Glaube und Gehorsam. Und dann, man braucht Geduld, um Gottes Willen zu erfüllen. Das ist also noch von der Charmaine hier. Man soll das prophetische Wort in einer Haltung von Demut, Sanftmut und Unterordnung empfangen, damit man nicht durch eine falsche Haltung seine Berufung verdirbt oder sogar dem Teufel Zündstoff gibt. Also, oder Anlass gibt, einen anzugreifen. Bist du Gottes Sohn? Okay. Bekommen wir die doppelte Portion? Empfangen wir sie oder wie empfangen wir? Hannah schrie zum Herrn und sie bekam es. Josef, er bekam es, nachdem er die Tests bestanden hat, die Prüfungen bestanden hat. Also es ist so wichtig, dass wir diese Tests bestehen. Die harte Zeit, wo der Herr den Leib verschloss von dieser Hanna oder Josef in Ägypten im Gefängnis. Zur Zubereitung gehören Tests, und zwar göttliche Tests, nicht unsere. Ich kann niemanden testen. Gott prüft uns. Und hier Elisa wurde geprüft. Ist er treu? Wie viel kann er ertragen? Wie viel kann er verkraften? Weißt du, du möchtest Gott dienen. Ich sag euch, Leute, macht euch, seid nicht dumm. Gott dienen ist ganz was anderes. Da brauchst du starke Nerven. Nerven wie Drahtseile. Da brauchst du starke Schultern. Da musst du belastbar sein. Die meisten sind nicht belastbar, die meisten sind nicht gemeinschaftsfähig, die meisten Leute, die möchten Gott dienen, aber da läuft eine Laus über die Leber, sie sind eingeschnappt und krank für 3 Wochen. Und haben Durchfall und haben, was weiß ich noch, und haben Kopfschmerzen und Haare fallen raus und sonst noch wie. Verstehst du? Nur eine Kleinigkeit. Du musst vorstellen, wenn dich jemand du musst in der Lage sein, Ohrfeigen einstecken zu können. Wenn du das bist, dann kannst du anfangen, Gott zu dienen. Spott zu ertragen. Die Zubereitung gehört dazu. Bethel, Jericho. Diese doppelte Portion. Wir möchten alle den Mantel Elias. Wir strecken gleich. Stell mal vor, ich würde diese Jacke ausziehen und zuwerfen. Wer möchte es haben? Alle würden danach richtig reißen und es würde in Stücke zerreißen. Aber das geht nicht so, Leute. Wie verfügbar bist du für Gott? Kann Gott dir sagen, komm, folge mir nach, und du verlässt sofort die Netze und Schiffe und folgst Jesus nach, sofort umziehen? Wie schnell wirst du aus der Bahn geworfen? Wie leicht? Da kommt jemand und erzählt dummes Zeug. Wie religiös bist du? Wie tolerant bist du? Weißt du, die Toleranz ist so wichtig. Die Leute in unserer Gesellschaft sind nicht mehr tolerant. Wir haben das erlebt, das hier auch hier in unserer Gemeinde. Da muss nur irgendwas, was nicht so nach ihrem Geschmack ist, gleich Jesus, Jesus, Jesus. Das ist so, der religiöse Teufel kommt gleich raus und sind sie gleich draußen. Weißt du, aber erstmal sich hinzusetzen, zuzuhören und sagen, ja gut, die machen das so, wir machen so. Weißt du, die wollen toleriert werden, aber andere tolerieren sie nicht. Was du willst, dass euch die Leute tun, tut sie ihnen also. Ob jetzt Weihnachtsbaum hingestellt wird oder irgendwas, verstehst du, Adventskranz oder. Weißt du, die Leute können andere nicht tolerieren. Wenn du nicht andere tolerieren kannst, wie willst du Gott dienen? Doppeltes Maß. Willst du haben. Weißt du, doppeltes Maß ist auch doppelte Aufgabe. Doppelte Probleme. Doppelte Herausforderungen. Wie großzügig bist du? Wie fest stehst du in der Liebe? Wie stark hast du 1. Korinther 13 verinnerlicht? Du brauchst Gott nicht dienen, solange du 1. Korinther 13 nicht auswendig kannst. Und nicht nur auswendig kannst, sondern in dein Fleisch und Blut übergegangen ist und 1. Korinther 13 träumst. Und 1. Korinther 13 eine Lebensphilosophie zu dir geworden ist. Das ist von der Liebe, was du suchst. Dann, wie tot bist du? Gott kann keine Scheintode gebrauchen. Und wir haben so viele Gläubige, die scheintot sind. Jericho ist ein Fluss des Todes. Der Jordan, man sagt, über den Jordan ist er gegangen. Die doppelte Portion, und weißt du, was die doppelte Portion ist? Auferstehungsleben. Das ist die doppelte Portion, Auferstehungsleben. Das Leben aus Gott. Die eine Portion ist das sichtbare Leben und das andere Leben, die andere Portion ist das unsichtbare Leben. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes. 1. Korinther 2,14. Aber Gott hat uns, 1. Korinther 3, mit allerlei himmlischen Gütern gesegnet. Das ist die andere Portion. Du verlangst von mir viel mehr. Das kann ich dir nicht geben, sagt Elisa. Aber wenn du das siehst, du verlangst Großes, aber du kriegst. Wenn du hinter mir herbleibst. Was heißt das alles? Auch der gute Elia, weißt du, der war auch ein Mann des Feuers. Ein Mann des Glaubens, ein Held des Glaubens, aber auch er hat seine Stunde erlebt, wo er in der Höhle lag, wo er nicht mehr leben wollte, wo er nicht besser war, wie alle seine Vorfahren, und wo er von Gott eine neue Salbung bekommen hat. Elisa zu salben, Hazael zu salben und Jehu zu salben. So 3 große Dienste, aber er hat gezweifelt. Du bekommst erst die doppelte Portion. Und das ist noch eine Situation, was passiert ist. Und als der Elia in den Himmel genommen ist, mit diesem feurigen Wagen, hat er seine Kleider zerrissen. Und er sagt, oh mein Herr, also er hat es doch nicht geschafft. Den letzten Weg, den Elia gegangen ist, hatte doch nicht gehen können in dieser Weise. Mein Herr, und zerreißt sein Kleid. Und da ist, wo der Mantel runterkommt, die Berufung, der Mantel Elias auf Elisa kommt. Das ist der Moment, wo er einfach sagt, mein Herr, ich kann es nicht mehr. Weißt du, das ist der Moment, wovon Jesus sagt, wenn ihr alles getan habt, sagt, ihr seid unnütze Knechte gewesen. Das ist der Moment. Das ist die Situation. Wir haben alles getan, wir haben nur getan, was uns aufgetragen war. Mein Herr. Und dann kommt erst die Berufung. Wenn du so weit tust, so weit gekommen bist, wenn du nichts mehr hast und sagst, mein Herr, ich habe nur getan, was ich tun sollte. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe nicht mehr geschafft. Und da beginnt Elia von neuem, da beginnt Elisa von neuem, da kommt diese neue Salbung. Gott will uns eine doppelte Portion geben. Das ist ein großer Inhalt. Aber zuerst, bevor er uns diese doppelte Portion gibt, will er das Gefäß dafür vorbereiten. Gott kann diese doppelte Portion nur in ein doppeltes Gefäß, in ein weites Herz, in ein aufnahmefähiges Herz hineingeben. Und es ist so wichtig, diese klare Reihenfolge. Wenn du ein Baby haben willst, das Baby braucht 9 Monate. Es kann nicht ein paar Wochen zur Welt kommen. Das Baby braucht 9 Monate, bis es zur Welt kommt. Wenn es zu früh zur Welt kommt, kommt es in den Brutkasten. Und weißt du, die meisten wiedergeborenen Christen, wo die sind, im Brutkasten. Viele Gemeinden sind nichts anderes wie Brutkastengemeinden. Da werden sie nur bewärmt, bestrahlt, geliebt, gestreichelt und so weiter und so weiter. Brutkasten, künstlich ernährt, wenn wir zu früh kommen. Gott will, dass wir ausreifen, so über die Zeit sogar. Das schadet gar nicht. Die Kerle, die über die Zeit kommen, einer unserer Kinder ist über die Zeit gekommen, den musste man extra holen, weil es über die Zeit war. Das sind Kerle nachher, die sind widerstandsfähig, wenn es über die Zeit ist. Hat Gott dein Leben unter seiner Kontrolle? Du verlangst viel von mir, Elisa. Und wenn du nicht weichst, wenn du mich siehst bis zuletzt, Vers 4, 2. Könige 2, und Gott ist was, Gott segnet Beständigkeit. Gott segnet Beständigkeit. Wenn wir an ihm bleiben. Bleibet in mir. Und das ist das Geheimnis, was Christus gelehrt hat. Bleibet in mir und ihr werdet viel Frucht bringen. Dieses Bleiben. Weißt du, das hinter dem Heiland herbleiben. Jesu, geh voran. Wir möchten vorangehen. Und dann komm, Herr Jesus, und segne, was wir zusammengebraut haben und zusammengekocht haben und zusammengerührt haben und zusammengemixt haben. Segne das. Nein, Gott will, dass er vorangeht und dass wir dahin durchgehen, wo der Herr gewesen ist. Wirst du mich sehen, wie ich in den Himmel komme oder wie ich in den Himmel fahre? Eigentlich müssen wir, wenn wir Jesu Werkzeuge sein sollen, diese doppelte Portion erleben möchten und in den Dienst des Herrn kommen möchten, müssen wir mit Jesus gewesen sein von Anfang an. Als in 1. Apostelgeschichte 1 die Wahl eines Nachfolgers für Judas gibt, dann haben die Apostel gesagt, wir müssen jemanden finden, wir können einen wählen, wir werden einen wählen, aber dieser muss von Anfang an dabei gewesen sein. Der muss von Anfang an dabei gewesen. Und dann fiel da auf den Matthias die Wahl, den Apostel Matthias als die Wahl und so weiter. Die haben da gelost, gewürfelt und der wurde dann gewählt. Aber da muss einer sein, der von Anfang an dabei war. Als Apostel, als Gesandter, durch den der Herr wirkt, durch den der Herr Zeichen und Wunder wirkt. Von Anfang an dabei gewesen. Bist du von Anfang an dabei? Oder hast du was übersprungen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es mal in der Schule, da war ich mal krank. Ich habe mich gefreut, krank zu sein, dass ich nicht in die Schule gehen muss. Dummheit eigentlich, aber ist okay. Aber dann kam ich wieder in die Schule. Da waren sie mit der Rechnung, gerade in der Mathematik, die waren schon ein paar Lektionen weiter. Und dann muss ich mühselig diese Lektionen nachholen und aufarbeiten. Und wenn ich heute so da dran denke, Gott möge es mir vergeben, habe ich eine Lücke. Immer wieder muss ich nachdenken, wie war das genau? Und dann rechne ich auf meine Art wieder, wie ich da entwickelt habe und mich selbst da hochgearbeitet habe. Aber ich habe die Lektion verpasst. Es gibt so viele verpasste Lektionen. Hast nicht gesehen, warst nicht dabei. Also, wer von Anfang an dabei gewesen ist, die Taufe nicht überspringen, die Verklärung nicht überspringen, Sturm auf dem See Genezareth nicht überspringen, oder dann die ganze Geschichte um das Kreuz. Und sie verließen ihn alle, Also, und diese ganzen Krisen, Herr, verschone mich vor dem und dem und nein, hier gab es keine Schonzeit. Wirst du mich sehen? Die doppelte Portion bekommen Menschen, die also sich nicht schonen, die sich nicht für fein halten. Also, das passiere mir nicht, Herr. Sondern, Herr, wir sollen eigentlich beten, Herr, das passiere mir schon. Herr, erlaube es mir wohl. Oder Herr, ich nehme alles, was du gibst, Gutes oder Böses, ich nehme es alles aus deiner Hand. Und dann diese doppelte Portion. Und du wirst erstaunt sein, dass du plötzlich, obwohl du es nicht verdient hast, plötzlich gewählt wirst als Apostel. Matthias. Oder Paulus, eine unzeitige Geburt, nicht eine vorzeitige, sondern eine unzeitige Geburt. Viel zu spät. Aber ist Paulus etwas erspart geblieben? Lies seine Biografie und du wirst verblüfft sein. Doppelte Portion, doppelter Stress, doppelter Kampf, doppelte Angriffe, doppelte Anfechtungen, doppelte Widerstände, doppelte Hindernisse. Alles doppelt. Und nicht einmal das, noch viel mehr. Wir stehen auf. Wir wollen gesegnet werden. Und Gott will dich heute Abend segnen und lass dich segnen. Und ich denke dran, es ist alles in dir. Wirst du mich sehen? Wirst du Jesus sehen? Wirst du auf die Spur Jesus sein? Wirst du Jesus nachfolgen? Bis zuletzt. Hier im Heiligen See, nein, nicht oder in Lindberg ist es, da ist ein so schöner schwarzer Grabstein. Vielleicht im Heiligen See. Auch dieser ist mit ihm gewesen. Kann man über dein Leben ausschreiben? Auch dieser ist mit Jesus gewesen. Auch dieser hat ihn gesehen. Auch dieser hat auf ihn gehört. Auch dieser hat ihn befolgt. Auch dieser. Ganz einfach, auch dieser ist mit ihm gewesen. Vater, ich danke dir, dass du uns heute leitest in alle Wahrheit. Und Heiliger Geist, ich möchte, dass diese Gemeinde eine Gemeinde von mündigen Christen ist. Dass diese Gemeinde eine Gemeinde ist, die den Willen des Vaters tut und die doppelte Portion auslebt und sich und nicht zurückschreckt vor Anfechtung, nicht zurückschreckt von schreckt vor Jericho, vor dieser festen, uneinnehmbaren Stadt. Und dass sie auch bereit ist, sich zu demütigen, zu blamieren, siebenmal um die Stadt zu gehen. Herr, wenn wir das alles tun, was mit Jericho auf sich hat und durch den Jordan gehen und alles zurückgehen, der Wege des Volkes Gottes. Herr, wenn wir das alles nachvollziehen, das Kreuz bis zum Kreuz nach Golgatha, wenn wir bereit sind, mit Jesus zu sterben, mit Jesus, dann sind wir auch bereit, mit Jesus zu leben und ein Auferstehungsleben zu führen. Ich danke dir für heute Abend, Herr, und du möchtest deine Kinder ganz besonders segnen. Wir heben unsere Hände und beten gemeinsam. Du kannst in deinen Worten beten, aber wenn du willst, du kannst auch mir nachbeten und du kannst sagen, lieber Herr Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Wo du hingehst, da möchte ich auch sein. Und das, was du sagst, möchte ich auch sagen. Und das, was du tust, Herr Jesus, möchte ich auch tun. Mach mich zu einem Werkzeug deiner Liebe. Ich möchte so sein wie du. Segne mich. Amen.